Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers, eurem absoluten Lieblingspodcast, wenn es um Filme, Serien und mehr geht. Ich bin nicht alleine, der Lukas ist wie immer mit dabei.
Hallo.
Und wir reden heute über Django Unchained.
Das ist korrekt, genau. Den kann man auf Disney Plus streamen. Hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Wurde produziert in den Vereinigten Staaten. Das Genre ist schwarze Komödie, Drama, Abenteuer und Krieg. Erschienen ist er im Jahr 2012. Hat eine Laufzeit von 165 Minuten.
Also recht lang. Was nicht schlimm ist.
Hat eine Nominierung für den besten Film. Den hat dann Argo gewonnen. Eine Nominierung für beste Kamera hat Claudio Mirando gewonnen für Life of Pi. Und Nominierung bester Ton, da haben dann Skyfall und Zero Dark Thirty gewonnen. Eine Auszeichnung für den besten Nebendarsteller an Christoph Waltz. Und das beste Originaldrehbuch gingen an Quentin Tarantino. Mhm. Produktionskosten von
80 Millionen.
100 Millionen. Mhm. Und ein Einspielergebnis von
600.
426 Millionen. Mhm. Ist damit auf Platz 16. Genau. Thema des Films sind Freiheit und Selbstbestimmung, Rache, Rassismus und Machtstrukturen, Moral in einer brutalen Gesellschaft. Und Motto: Der Kampf um Freiheit kann auch ein persönlicher Rachefeldzug sein. Genau, dann haben wir einmal die Kopfgeldjäger, einmal Django Freeman, gespielt von Jamie Foxx. Den kennt man vielleicht aus Amazing Spider-Man 2, da spielt er Electro. Mhm. Dann Brumhilda von Shaft, gespielt von Kerry Washington. Dann Dr. King Schulz, gespielt von Christoph Waltz.
Kennen wir aus dem letzten Film.
Richtig. Dann haben wir Big Daddy und der KKK oder auch Kuckucks-Clan, die Anfänge. Spencer Big Daddy Bennett, gespielt von Don Johnson, kennt man vielleicht noch aus Knives Out.
Ist mir auch gefallen, wo ich mir dachte, die Stimme kenne ich doch. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache die Frisur ein bisschen anders und das ist ja wirklich, ja.
Dann haben wir Randy, Jonah Hill, kennt man vielleicht aus 21 Jump Street. Mhm. Und die Brittle Brüder John, Roger und Alice werden gespielt von MC Gainey, Cooper Huckabee und Doc Duhame. Genau, und dann haben wir noch das Candyland. Einmal Calvin Candy selber, gespielt von Leonardo DiCaprio. Kennt man vielleicht aus Titanic. Larry Lee, Candy Fitzwillie, seine Schwester Laura Coyote. Stephen Warren, gespielt von Samuel L. Jackson. Billy Crash, gespielt von Walton Goggins. Dann Butch, gespielt von James Remar. Und Leonide Mugi, gespielt von Dennis Christopher, das ist sein Anwalt. Und wer ihn erkannt hat, Frankie, wird gespielt von Quentin Tarantino. Am Ende des Filmes. Mhm. Regie geführt hat, wie schon erwähnt, Quentin Tarantino. Es ist eine Verbindung mehrerer Genres. Es ist ein Western, Rachefilm, historisches Drama. Genau, und er stilisiert Gewalt, lange Spannungsdialoge und es ist eine Mischung aus Humor und Brutalität.
Ja.
Genau, DiCaprio schnitt sich beim Schlag auf den Tisch in die Hand mit dem Glas und hat dennoch weitergespielt und diese Szene kam dann schlussendlich in die Schnittfassung.
Ähnlich ikonisch wie Aragorns Ich trete gegen den Helm und dann bin ich erstmal
der Zeh
gebrochen.
Ja. Genau, Kamera geführt hat Robert Richardson. Es sind breite Landschaftsaufnahmen im Stil klassischer Western. Mhm. Dynamische Kamerabewegungen bei Shootouts und Nahaufnahmen in Dialogszenen zur Spannungssteigerung. Der Style, es ist ein Spaghetti-Western, ein Südstaaten-Drama. Und es hat typische Tarantino-Elemente. Es ist eine Kapitelstruktur dabei, überzeichnete Gewalt und stilische Inszenierungen von Shootouts. Drehbuch hat Quentin Tarantino wieder verfasst. Es ist eine klassische Western-Struktur mit persönlicher Rachegeschichte.
Ja.
Die Dialoge sind lange Gespräche mit unterschwelliger Spannung, ironischem Humor und prägnante Monologe. Soundtrack ist ein Western-Music im Style von Ennio Morricone mit modernen Hip-Hop-Songs und Soul und Blues. Und diese ungewöhnliche Mischung verstärkt den modernen Stil des Films. Produzenten sind mal wieder A Band Apart, die Produktionsfirma von Quentin Tarantino und Lawrence Bender, mit einer kleinen Beteiligung der Weinstein Company.
Mhm.
Genau. Ich habe fertig.
Du hast fertig. Wow, das ging ja richtig zackig heute. Genau, wir beginnen den Film und wir sehen eine Gruppe Sklaven durch die verschiedene, also durch eine, erstmal durch eine Wüstenlandschaft laufen. Und man hat immer wieder mal den Fokus auf einen gewissen, nämlich den guten Django. Was ich ganz cool finde, ist, man sieht allgemein im Film verschiedene Orte der USA, weil aus so den klassischen, aus den klassischen Western kennt man ja immer nur dieses Wüstending.
Mhm, ja.
Und dann finde ich es eigentlich auch mal erfrischend, nicht nur die Wüste, sondern man hat auch mal Schnee, man hat Wälder und alles, was halt dazugehört, Wiesen und alles Mögliche. Und es erweitert mal ein bisschen den Horizont dessen, dass Western nicht nur die eine Stadt ist mit der einen Straße in der Mitte, dem Saloon und noch fünf Häusern außenrum,
ja,
sondern halt verschiedenste Varianten des Westens. Genau. Die Gruppe hält nachts dann an und weil eine Kutsche ihnen entgegenkommt.
Mhm.
Und auf dieser Kutsche ist der gute King Schulz, Dr. Schulz.
Ja. Dr. King Schulz.
Dr. King, King war doch auch irgendwo dabei. Ja, genau. Und lustig, er hat obendrauf so einen Zahn.
Ja.
Das Spannende ist, dieses Ding wurde auch für den, wie heißt der? Nicht Schuh des Manitou, sondern für die Bully-Parade der Film gab es sozusagen eine Sequenz, wo der Rick Cavanian dann einen Art King Schulz spielt.
Okay.
Und er hatte dann eine Handpuppe, das war dann sein Django, die er dann gesprochen hat, sozusagen als zweite Person. War ganz lustig.
Cool.
Und auch dieses Setting mit diesem Wagen und diesem Ding kommt mir alles vor. Genau. Der Schulz möchte sich die Farbigen anschauen, die Sklaven, weil einer von ihnen, es sollte seines Wissens, auf einer speziellen Ranch mal gearbeitet haben.
Mhm.
So. Und da möchte er wissen, ob derjenige auch drei Brüder kennt, die Brittle-Brüder, um sie identifizieren zu können.
Ja.
So. Und die beiden, Sklaventransporteure, Cowboy-ähnlichen Leute.
Sklavenhalter.
Ja. Sind jetzt nicht so richtig begeistert, wie er so mit ihnen redet oder auch mit den Sklaven und alles Mögliche. Und so im weiteren Verlauf des Gesprächs stellt sich ihm heraus, ja, er kennt sie und er kann sie identifizieren.
Ja.
Und möchte ihn am liebsten mitnehmen. Die anderen beiden sind da nicht so wirklich begeistert, wie das da Ganze läuft. Woraufhin er dann einfach dem einen ins Gesicht schießt, dem anderen das Pferd anschießt, sodass es umfällt und dann sein Bein gebrochen ist. Und dann klärt er mit ihm nochmal die ganzen Sachen. Also, du kennst die wirklich. Er sagt ja. Dann würde er ihn mitnehmen, nimmt ihn mit. Und dann kommt es auch zu einer der lustigsten Szenen gleich am Anfang. Er befreit ihn dann.
Mhm.
Und er stellt dann die restlichen Sklaven vor die Wahl. Möchtet ihr jetzt, also ihr habt zwei Varianten. Entweder geht ihr in die nächste Stadt, holt Hilfe und er wird verarztet. Oder ihr schießt ihm einfach ab und dann auf Wiedersehen. Lustig ist auch, zwischendrin gibt er einem einfach auch sein Gewehr in die Hand. Hier, nimm mal kurz.
Ja.
Ich finde es einfach so, er ist so einfach herzlich.
Mhm.
Im Verhältnis zum letzten Film, wo er ja den Lander gespielt hat,
ja,
der ja so ein kompletter Durchtriebener ist, finde ich das einfach richtig cool, wie er so hier ganz anders ist. So. Und um den Plan durchzuführen, diese Brittle-Brüder zu finden, weil er ja selber Kopfgeldjäger ist, wollen sie jetzt ihn erst einmal ausstatten und lassen ihn sozusagen, sie fahren sozusagen in die nächste Stadt und dort möchte er sozusagen erstmal sein Handwerk zeigen.
Ja.
Und sie gehen in den Saloon und der Saloonbetreiber ist etwas schockiert, dass da einfach jetzt so ein Sklave reinläuft oder farbiger. Und deswegen soll er den Sheriff erstmal erholen. Und das ist wichtig, den Sheriff zu holen. Der, wie heißt er? Der King Schulz zapft dann auch erstmal ein Bier. Er wird auch immer als Deutscher da, er sagt, er ist Deutscher.
Ja.
Und damit kennt er sich natürlich perfekt fürs Bierzapfen aus. Daher hat er auch so ein lustiges, ich weiß gar nicht, ob es das heute auch noch gemacht wird, so ein komischer Schuhlöffel ähnlicher Schaber, um den Schaum wegzutun.
Das geht's heute nicht mehr.
Aber es ist auch so ein, immer wieder so ein Fokus auf der Kamera, auf so Kleinigkeiten.
Ja.
Ja. Und sie reden halt so ein bisschen und er erzählt auch ein bisschen was von seinem Metier als Kopfgeldjäger. So. Dann taucht der Sheriff auf und hat auch außen den einen oder anderen versammelt. Der King Schulz hat auch alles bereits präpariert und geht dann vor die Tür und schießt auf den Sheriff, sodass er tot ist. Und jetzt ist es wichtig, dass die alle Leute jetzt wissen, jetzt muss der Marshall geholt werden.
Ja.
In seinem schwarzen Anzug. Schaut auch ganz anders aus wie der Sheriff, also etwas schicker. Der hat dann auch Unmengen Gewehre gleich organisiert und Leute, die an allen möglichen Stellen sind. Es sind, keine Ahnung, 100 Leute, die da jetzt auf die Waffen richten.
Ja.
Und sie diskutieren lautstark, also er ist noch innen, der King Schulz und der Django, und er ist außen, der andere. Und er erklärt jetzt, dass er von dem einen, wie heißt er? Von dem einen Richter sozusagen den Auftrag bekommen hat, diesen Sheriff zu erledigen, weil er ist Kopfgeldjäger und er hat auch die entsprechenden Papiere dabei, aber es ist jetzt ihm wichtig, dass wenn er jetzt vor die Tür geht, keiner einfach so auf ihn schießt. Weil sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. So. Er geht dann auch vor die Tür, gibt auch dann die ganzen Papiere ab, ist auch ganz ruhig und locker bei der ganzen Sache und hat halt so sein offenes Mundwerk und schafft es dann auch, dem Marshall davon zu überzeugen, dass er diese Papiere anschaut. Er sagt, ja, das ist alles richtig, was da so steht. Und er nimmt ihn mit und hat jetzt sozusagen dem Django erst einmal gezeigt, wie einfach es ist, da sein Kopfgeld einzuholen. Die beiden sind dann weiterhin auf Reisen und erzählen halt so ein bisschen was. Und Django erzählt dann eben auch, dass er vorher auf einer Plantage war. Er hat auch eine Frau, die ausgepeitscht wurde. Die heißt Brunhilde.
Ja.
Lustigerweise, Brunhilde wird hier etwas, also sie wird ja praktisch dargestellt als Siegfrieds Geliebte. In der Nibelungensage selber ist es ein bisschen anders. Sie ist zwar in Siegfried verliebt, aber Siegfried nicht wirklich in sie.
Mhm.
Da ist es so, dass der Siegfried sich als der König Gunther ausgibt und sie besiegt, um damit sie König Gunther dann heiratet. Aber sie hat sich in den verliebt, der sie besiegt hat.
Mhm.
So. Und es ist ja schon ein bisschen Liebesgeschichte, aber ja, nicht so, dass jetzt halt beide, ja.
Mhm.
Aber das sind so Nebensächlichkeiten. So. Für den Schulz ist so ein bisschen jetzt das Ziel, wirklich diese Brittle-Brüder zu finden,
mhm,
damit sie das schaffen. Und dafür muss er jetzt eben ein bisschen ausstaffiert werden und er darf sich einen Anzug aussuchen.
Ja.
Als das erste Mal praktisch kann er selber seine Kleidung wählen.
Mhm.
Und er wählt, ich weiß nicht, das bescheuertste und auch gleichzeitig lustigste Outfit, das man sich überlegen kann. Und zwar einen komplett blauen Anzug, der aus allem heraussticht. Nicht nur, dass er farbiger ist und auf dem Pferd sitzt, was im ganzen Film immer wieder erwähnt wird,
mhm,
dass es ja unmöglich ist, dass er jetzt auch noch diesen blauen Kanarienvogel Anzug anhat. Und da reitet er mit unter anderem in seinem komischen Zahnarztwagen.
Mhm.
Es sind einfach sehr auffällig. So, und kommen dann eben zu einer Plantage. Und dieser Plantagenbesitzer in seinem ganz schnieken weißen Anzug lädt dann eben auch den Schulz ein, mit reinzugehen und sich halt zu unterhalten und etc. Und der Django soll derweil auf der Plantage rumschauen und eben schauen, ob er den Little Raj und Co. halt findet.
Die Brittle Brüder.
Genau. Lustig finde ich die eine farbige, die hat so eine markante Stimme immer wieder, die sticht so raus und finde ich ganz cool. Und wir sehen jetzt dann eben Django, wie er von ihr durch die Gegend geführt wird. Und er stellt ihr halt Fragen, ob sie den und den kennt, so drei Brüder, die da aufgetaucht sind, zu deren der Zeit. Und was halt einfach wichtig ist, um sie zu identifizieren.
Mhm.
Und sie zeigt auch auf ihn. Und dann erfahren wir eben auch, dass diese drei auch dafür verantwortlich sind, dass Brunhilde damals auf der Plantage, wo er auch war, ausgepeitscht, ja, wurden. Das wird auch noch im Verlauf des Films wichtig. Und das heißt, für ihn ist auch gleichzeitig so wieder das Thema Rache mit drinnen, was wir auch jetzt im einen oder anderen Quentin Tarantino-Film mit drin hatten.
Richtig.
Sowohl im letzten wie auch in den Kill Bill-Filmen.
Kill Bill, Ghostbusters, den hier.
Ja. Ja, das sind so die groben. Genau. Und er beobachtet eben jetzt halt über ein Fernglas dann auch, ob es auch die sind. Und er kann sie auch sehen und sagt ja. Und er ist eben wieder dabei, jemanden auspeitschen zu wollen.
Mhm.
Er hat auch irgendwelche Bibelseiten vorne an sich rangepinnt. Der eine schaut auch ganz komisch, stimmt, aus.
Ja.
Und hat halt so seine Peitsche. Und er läuft halt schnurstracks auf sie zu. Und die eine ist halt panisch, weil sie gleich ausgepeitscht werden soll. Woraufhin er kommt und dann ihn erschießt,
mhm,
die Peitsche nimmt und der andere Bruder zu doof ist, die Pistole zu nehmen und sie fallen lässt. Und er tut ihn dann mit der Ding auspeitschen, mit der Peitsche und ich glaube dann auch noch erschießen.
Ja.
Ja. So, daraufhin taucht dann der King Schulz wieder auf. Der sollte ja von der anderen geholt werden.
Mhm.
Weil ja dann jetzt hier irgendwo gleich Panik ausbrechen wird, warum jetzt hier zwei erledigt werden. Woraufhin aber auch noch der Dritte dabei ist, abzuhauen. Und wir sehen jetzt auch, dass der King Schulz nicht einfach nur irgend so einer ist, der nur so tut, als wäre er jetzt hier Kopfgeldjäger und das aus Spaß kann und sowas. Er kann schon auch recht gut schießen. Also er ist mehr auf dem Pferd unterwegs, der andere Letzte, der noch fehlt. Und kann ihn auch während des Ritts aus einer recht großen Distanz mit dem Gewehr abschießen und treffen.
Ja.
Also er ist nicht schlecht. Derweil taucht der Plantagenbesitzer auf, bewaffnet mit allen anderen. Sie werfen dann auch direkt ihre Flinte erstmal wieder aufs Feld, damit sie jetzt nicht gleich auch wieder kurz davor sind, abgeschossen zu werden. Und sie erklären wieder, wir sind von diesem einen Richter und bla 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 bla. Mhm. Und wir würden jetzt halt hier gerne mal diese Kopfgelder einsacken und deswegen gehen wir dann auch so schnell wie möglich. Mhm. So. jetzt kommen wir wieder zu einer fantastisch lustigen Szene, denn die hauen jetzt ab und wir sehen den Wagen mitten in der Nacht auf dem Feld stehen und eine Gruppe Leute auf Pferden kommt angerannt in dramatischer Musik, alle mit weißen Kapuzen, Ku Klux Klan stylemäßig umkreisen das Ding. So, und dann Szenenwechsel. Wir haben eine riesige Gruppe an Leuten, also die gleiche Gruppe an Leuten und alle haben Masken auf. Und das ist eine fantastisch lustige Szene, weil die Löcher der Kapuzen sind entweder nicht groß genug, sie sind schief, zu klein. Es ist einfach fantastisch. Und da, sie tun dann auch die Löcher größer, reißen, dann geht die ganze Kapuze kaputt. Ja. Und dann war eben die Frage von dem einen, wer kam überhaupt auf die Idee mit diesen Kapuzen? Und der andere sagt halt, den hat meine Frau gemacht, jetzt beschwert ihr euch wieder nur, ich hau ab, ist mir egal. Und dann ist auch zwischendrin, ja gut, dann lassen wir sie halt weg. Nee, jetzt haben wir sie schon. Und die Kindessenz ist, sie benutzen sie jetzt, sie müssen eh nicht wirklich was sehen.
Nur das Pferd.
Nur das Pferd, das langt. Und beim nächsten Mal machen sie dann ordentliche Kapuzen.
Und in der Vollmontur.
Und in Vollmontur. Ich finde es einfach nur gut.
Ja.
Und dann reiten sie eben los und man sieht, wie sie dann eben Stück für Stück einfach wirklich nichts sehen. Und dass es einfach total bescheuert ist. Und das, weil vorher war es so dramatisch und jetzt ist es nicht mehr ganz so dramatisch, weil man sich denkt, was ist das für Vollpfosten?
Naja.
So. Aber die beiden sind gar nicht am Wagen oder im Wagen. Die sind nämlich auf der Anhöhe, weil der Schulz ist ja nicht doof. Der
im Baum.
Oder am Baum. Ja, stimmt, im Baum, genau.
Baum.
Und er schießt auf seinen Zahn oben auf dem Wagen.
Ja.
Und darin hat er Dynamit platziert, sodass da einige erwischt werden von der Explosion. Andere hauen ab. Der Chef der Bande, der Plantagenbesitzer, wird erstmal niedergeschossen.
Der Big Daddy.
Genau. Aber darf der Django erledigen.
Ja.
Genau. Und da zeigt er auch die Fertigkeiten dafür, ein guter Schütze zu sein, was ja für das Geschäft des Kopfgeldjägers.
Ja.
Genau. Und in der Nacht schlägt der Schulz ihm jetzt eben vor, ob er nicht mit ihm zusammen den Winter über in den Norden geht und dort, dass sie ein paar Aufträge erledigen.
Ja.
Und dann könnten sie halt weiterschauen, was halt so passiert.
Mhm.
So. Sie gehen dann auch in den Norden. Er trainiert auch mit ihm und er zeigt halt auch, dass er wirklich Talent dafür hat und alles Mögliche. Und so langsam nach der Winterzeit, wo sie dann ja einiges erledigt haben, man hat auch so Sequenzen, wo sie was abgeben und so, kommen sie dann auch mal an einen Hof, wo dann eben die Diskussion ist, ob sie den jetzt abschießen, weil da auch der Sohn mit dabei ist und alles Mögliche. Also das Schöne ist halt an dem Film, du siehst nicht nur die eine wichtige Handlung, sondern du hast so viele kleine Nebenplätze, die halt dieses Bild der zwei viel tiefer und tiefgründiger gestalten. Und das ist halt eigentlich richtig schön.
Korrekt.
So. Die Saison ist vorbei und ihr Ziel wäre jetzt, Brunhilde aus der Gefangenschaft oder aus der Sklaverei zu holen.
Ja.
Und dafür brauchen sie einen Plan. Denn würden sie jetzt zu ihm hingehen und sagen, wir möchten sie kaufen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er sagt, nein.
Mhm.
So, sie haben aber nicht genug Geld, um zu sagen, sie kaufen das ganze Gehöft, inklusive allem, was drin ist, was er wahrscheinlich auch nicht tun würde.
Mhm.
Und deswegen ist ihr Plan, ihn mit etwas zu locken, um sie dann sozusagen als Beigut mitzuerwerben.
Ja.
So, daraufhin ist Djangos Aufgabe, eine Rolle einzunehmen, nämlich eines Mandingo-Experten. So, als Mandingo-Experte, es ist praktisch wie so eine Art, Mandingo-Kämpfe sind praktisch Farbige, die gegeneinander kämpfen.
Mhm.
Und dann einfach bis zum Tod oder wie auch immer das dann geregelt ist. Und soll eben schauen, dass er damit er nicht so auffällt, und trotzdem mit an jeder Situation dabei sein kann. Wäre er jetzt als Sklave mitgegangen, hätte sich als Sklave ausgegeben, dann wäre er wahrscheinlich immer irgendwo in welchen Baracken und wäre gar nicht mit dabei.
Ja.
So, und so werden sie halt immer zu zweit, weil er auch als Freier gilt und als sein Geschäftspartner und alles Mögliche.
Ja.
Und hat damit ein bisschen mehr Freiheit. So. Sie werden vom Anwalt hochgeführt, wo bereits der Besitzer auf sie wartet, weil sie haben rausgefunden, auf welcher Plantage sie jetzt sozusagen ist oder in welchem Haus. Und sie ist im Candyland von Mr. Candy.
Ja, genau.
Und dort findet auch gerade oben im Salon ein Kampf statt zwischen zwei Farbigen.
Ja.
Und gespielt wird er ja von
Leo DiCaprio.
Danke. Und gibt hier sozusagen den Snob so ein bisschen.
Mhm.
So vom Charakter.
War ja auch nicht als Sir, sondern als Monsieur? Nee. Mister?
Monsieur?
Monsieur, angesprochen.
Monsieur werden. Candy.
Ja.
Candy. Er hat auch so einen, sagen wir mal, so einen Bullen mit dabei, mit seiner Melone.
Das ist der Butch.
Der Butch, der auch immer seine Waffe dabei hat, so ein bisschen als
Bodyguard.
Bodyguard, genau. Und der Mandingo von Mr. Candy hat auch den Kampf gewonnen.
Hm.
Darf dann auch sich jemand aussuchen für die Nacht und bekommt dann auch noch ein Bier.
Ja.
Und die Sklaven von ihm behandeln Mr. Candy auch immer sehr unterwürfig.
Hm.
Außer einer, aber der kommt noch. So. Und der Mr. Candy ist sehr beeindruckt, auch so ein bisschen von Django, weil er auch eine offene Schnauze hat und gleichzeitig ihm eigentlich immer wieder spricht und auch immer wieder sagt, dass seine, die sie gesehen haben, nicht so der Renner sind, alles Mögliche. Und Ziel wäre es, von den Mr.
Candy?
Nee, nicht Mr. Candy. Von Schulz, nicht seinen besten oder zweitbesten, aber vielleicht seinen drittbesten.
Auch nicht den.
Doch.
Auch nicht den. Nicht? Nein, das sagt er extra am Tisch dann später. Sie würden den erstbesten nicht verkaufen, den zweitbesten auch nicht. Aber vielleicht den drittbesten. Auch nicht den vielleicht, nee. Aber den viertbesten. Naja, auch den nicht.
Aber sie wollen doch dann den Inuit kaufen.
Nein, er sagt ja extra später am Essenstisch.
Ja, ja, ich weiß.
Sie würden mir nicht den Erstbesten verkaufen.
Das weiß ich.
Den Zweitbesten auch nicht. Den Drittbesten, nee, den auch nicht.
Ja, ja, aber sie wollen ja dann trotzdem den Drittbesten kaufen.
Nee, sie kaufen ja eben nicht den Drittbesten, sondern den Viert- oder Fünftbesten.
Aber das ist doch der Inuit. Die haben ja drei genannt.
Ja, okay, ja, keine Ahnung. Ja, gut, dann, ja, dann.
Okay, egal. Sie sind jetzt auf dem Weg nach Candyland, wo er natürlich auch wieder auffällt. Dort lernen wir dann auch zwischendrin einen dieser Schießwütigen kennen, den wir im nächsten Film, ihn nicht selbst, aber den Schauspieler wieder treffen werden. Also ähnliches wie beim Bärenjuden.
Walton Goggins.
Genau, der im, wie heißt das, in Hateful Eight auch wieder mit auftauchen wird. Das finde ich immer ganz lustig, wenn im Film vorher irgendein Schauspieler mal getestet wird, sozusagen.
Ja.
Und dann im nächsten Film eine größere Rolle plötzlich einnimmt. Finde ich ganz cool. So. Sie sind jetzt auf Candyland. Und besser gesagt auf dem Weg zum Candyland. Und auf dem Weg dorthin treffen sie den D'Artagnan. D'Artagnan ist ein Sklave von Mr. Candy, der entflohen ist. Weil er ist Kämpfer und weiß, er wird den nächsten Kampf nicht überstehen.
Ja.
Und ist deswegen abgehaut. So, aber er hat $500 für ihn bezahlt und $500 bedeutet mindestens 5 Kämpfe. Und er hat nur 3 Kämpfe bis jetzt.
Mhm.
Das heißt, er schuldet ihm noch 2 Kämpfe. Oder wo soll er diese $500 dann wieder zurückbekommen? So. An der Plantage, da wird dann getötet.
Ja.
Und an der Plantage sind sie dann und dort haben wir dann den Auftritt von Samuel Jackson. In einer ganz anderen Art, nämlich als aufmüpfiger Sklave, als Hauschef, sagen wir mal so, als Hausverwalter. Und er ist erstmal komplett aufgebracht darüber, wie es sein kann, dass da ein Farbiger auf einem Pferd sitzt. Ja. Das geht nicht. Das gehört sich so nicht. Er ist von sehr altem Schlag, hat wenig Haar auf dem Kopf und wenn, dann nur graue. Mhm. Und er erzählt Mr. Candy erst einmal, dass Brunhilde im Loch ist, weil sie geflohen ist. Django ist dann natürlich erst einmal komplett etwas neben sich dann auch und versucht seine Nervosität zu verstecken. Er beobachtet das Schauspiel, weil Mr. Candy meint, sie ist meine deutsche Sklavin. Mhm. Also sie ist farbig, aber sie hat dort in einem deutschen Haus aufgezogen.
Ja.
Und sie muss jetzt da raus, soll schick gemacht werden und alles Mögliche. Und er meint halt einfach die ganze Zeit, ja, aber sie hat sich doch, ist doch geflohen, es kann doch nicht sein jetzt hier, sie muss doch ihre Strafe bekommen, etc. Also man merkt schon, er ist der Sklave, der sich ganz anders gegenüber dem Mr. Candy verhält.
Hm.
Nämlich ihm dann doch auch irgendwas sagen zu können.
Ja.
Ohne dass er irgendeine Art von
Strafe
bekommt oder dass er es schlecht findet. Django beobachtet das ganze Spiel. Sie ist nackt in einem Metallkasten unter der Erde, wo die Sonne drauf scheint und wird rausgezogen, wird mit Wasser übergossen und er sieht auch, dass es wirklich sie ist. So, dann gehen sie hoch aufs Zimmer. Wir lernen auch noch zwischendrin die Schwester von Mr. Candy kennen, die Brunhilde schick macht. Und die kommen dann auch im Kleid und alles Mögliche und die wird dann sehr brachial an der Tür abgewämst, sodass sie sozusagen wieder gehen soll. Und dann reden sie auch immer mal zwischendrin in Deutsch, jedenfalls im englischen Original.
Ja.
Im Deutschen ist es einfach die ganze Zeit Deutsch.
Ja, klar.
Hm. Ja, manche Lustigen kommen ja immer auf die Idee zu sagen, es ist dann plötzlich Niederländisch, wenn man es dann sagt, sie ändert dann die Nationalität des Ganzen und dann aber.
Hm.
Ja. Und drinnen unterhalten sie sich auch in Deutsch, damit sie auch nicht so wirklich gehört werden, was, wenn sie belauscht werden worden würden.
Ja.
Und deswegen versucht er ihr auch klarzumachen, sie hat nichts zu befürchten, er möchte nur mit ihr reden. Und es gibt eine geheimnisvolle Person, die ihr Freund ist und dafür sorgen möchte, dass sie hier weg kann.
Mhm.
So. Sie muss erst einmal verarbeiten, was da gerade gesagt wird. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, sie hat eine Ahnung, wer das sein soll, kann es aber nicht glauben.
Nee,
ja, weil, klar. Wie soll das funktionieren? Bla, bla, bla.
Ja.
So. Und sie bekommt auch ein Glas Wasser in die Hand, das ist auch noch wichtig.
Mhm.
Und er erklärt jetzt, also, wenn sie jetzt dann gleich sieht, wer diese Person ist, dann darf sie nicht schreien und nichts machen, weil sonst würde alles auffliegen.
Mhm.
So. Er klopft dann gegen die Bettpfosten. Django tritt ein, gibt einen lässigen Spruch ab und sie kippt um, das Wasser verschüttet und der Schulz meint nur, Teufelskerl. Sehr gut. Wir sind dann beim Abendessen. Es wird darüber geredet, wer jetzt die besten Dingos sind und wen sie jetzt kaufen wollen. Und Schulz versucht jetzt zu inszenieren, dass er Gefallen findet an Hildi, also an Brunhilde.
Ja.
Zwischendrin taucht auch immer wieder der Butler auf.
Der Steven.
Genau, der Steven, der alles beobachtet und irgendwie sehr, sehr misstrauisch ist. Und dann fällt leider ein Satz von der Schwester, der alles ins Rollen bringt. Nämlich, dass Hildi ja nur Augen für Django hat.
Das stimmt, ja.
Und ab dem Moment ist der Steven komplett auf sie eingeschossen. Er fragt sie, kennst du die?
Mhm.
Was soll das hier?
Ja.
Bla, bla, bla. Und es geht halt immer so weiter, bis sie dann darüber reden, wen sie jetzt kaufen. Und er bietet halt 12.000 für einen seiner Kämpfer. So. Zwischendrin wird dann noch einmal gefragt, ob sie sie kennt. Und es wird dann auch noch der Rücken von Hildi entblößt, was aber dann auch die Schwester aufbringt und sagt, was soll denn das jetzt hier, dass ihr euch so benehmt. So. Hildi wird dann wieder rausgebracht, weil sie sich wieder anziehen soll. Und dort wird sie noch einmal ausgefragt von Steven und es ist für ihn jetzt absolut eindeutig, hier stimmt was nicht. Er kriegt dann auch mit, dass der Schulz wieder das Gespräch darauf lenkt, Hildi auch kaufen zu wollen, weil er auch mitgekriegt hat, dass er sie verkaufen würde. Und Steven platzt rein und unterbricht das Gespräch und meint, er müsste kurz was besprechen wegen dem Kuchen. Da gibt es ein Problem und bla bla bla. Und der Candy meint, was für ein Blödsinn. Und er flüstert ihm dann nur zu, wir treffen uns in der Bibliothek. So. Daraufhin merkt der Candy, okay, irgendwas ist jetzt wirklich Wichtiges hier. Und verabschiedet sich und sagt, wir sehen uns gleich, bla bla. Und er geht in die Bibliothek. Dort sitzt bereits Steven in einem Stuhl, hat ein Glas sich eingeschenkt. Man könnte meinen, er ist der Pate höchst selbst, der jetzt ihn geladen hat, in sein Haus Platz zu nehmen.
Naja.
Und er sagt nur, er redet mit ihm wie mit einem Kind. Checkst du gar nicht, was hier passiert? Mhm. Hast du überhaupt Ahnung, was hier läuft? Und alles Mögliche. Und er lässt sich jetzt halt dann erklären, dass die zwei gekommen sind und eben nicht diesen kaufen wollen. Wobei er meint, ja doch, er hat doch gesagt, er will ihn kaufen und hat gesagt, naja, hast du denn schon das Geld?
Mhm.
Nein. Und er erklärt, dass eben sie gekommen sind, um Hildi zu kaufen.
Ja.
Und deswegen fühlt sich der Candy etwas verarscht und meint jetzt dann, eine entsprechende Show abzuziehen. Er geht rein, verabschiedet erstmal seine Schwester und damit hier nichts weiter eskaliert, holt er erst einmal einen Totenschädel raus und erklärt die Geschichte von seinem ehemaligen Sklaven, der bereits für seinen Vater und Großvater gearbeitet hat und rastet dann aus. Da passiert dann eben auch das mit dem Glas, das zerstört wird, wo dann auch einfach weitergespielt wurde, wofür jede Krankenversicherung sagt, warum tust du das? Und jeder Regisseur sagt, danke, perfekt. Es geht in die ewigen Jagdgründe ein, so soll das sein. Und sie sollen jetzt dann die Hände flach auf den Tisch lassen und er stellt sie zur Rede, das kann nicht sein, bla bla. Mhm. Was machen wir jetzt hier? Und etc. Und Schulz reagiert einfach nur so, dass er sagt, wenn ich meine Hände in meine Brieftasche tun würde, dann könnte ich die 12.000 einfach jetzt rausholen.
Mhm.
Was er dann auch tut. Sie setzen dann auch einen Vertrag auf und kaufen Hildi.
Ja.
Und dann beginnt der Teil des Films, der sozusagen das große Finale einläutet.
Mhm.
Schulz kommt die ganzen Erinnerungen wieder hoch an den Weg hierher, wo er dann eben auch D'Artagnan gesehen wird. Und er hat das Gefühl, so möchte er das ganze Ding nicht enden lassen.
Mhm.
Er möchte ihr jetzt auch keinen Respekt mehr ihm gegenüberbringen und alles Mögliche und sagt, er gibt jetzt hier das Geld und dann gehen sie sofort und das war's. Er will auch keinen Kuchen mehr, kein gar nichts. Und er wird aufgefordert, von dem Candy die Hand noch zu geben, dass sie sich noch sozusagen den Deal abschließen. Aber nicht einmal das möchte er, möchte einfach nur sagen, goodbye. Kein Auf Wiedersehen, weil er möchte ihn nie wiedersehen müssen.
Ja.
Letztlich treibt Candy es so weit, dass entweder bekommt er diese Hand, dass sie diesen Deal abschließen, oder sein Bodyguard soll sie beide einfach, soll die Hildi einfach erschießen. Ja. Solange es nicht ist, ist der Deal nicht abgeschlossen. Und der Schulz hat eine versteckte Pistole, geht auf den Mr. Candy zu und er schießt ihn dann durch seine Blume, die er da so hat, im Revers stecken.
Mhm.
Und er fällt um und tot. Der Steven ist schockiert, rennt zu ihm und der Bodyguard erschießt dann den Schulz, aber Schulz kann vorher noch zu Django sagen, dass es ihm leid tut, aber so wollte er es nicht enden lassen.
Ja.
Und dann zieht Django seine Pistole und schießt erst einmal natürlich den Bodyguard ab und alle möglichen anderen.
Der hat keine Pistole.
Was?
Der hat keine Pistole.
Der nimmt sich doch eine.
Ja, er nimmt sie. Du hast gesagt, er zieht sie.
Er nimmt sich eine von dem Ding. Daraufhin tauchen noch viele weitere auf im Haus und es wird ein Blutbad. Nicht ganz so schlimm wie in Kill Bill 1, aber ähnlich.
Ja.
Es tauchen immer mehr auf und es geht so weit, dass er dann aber klein beigeben muss und aufgeben muss, weil sie haben Hildi und Steven übernimmt hier auch so ein bisschen die Rolle des Anführers.
Ja.
Und er organisiert auch sozusagen die ganzen anderen Schießwürdigen, was auch wieder ein sehr lustiges Bild ist. Er hat sich sozusagen ergeben, er wird dann aufgehängt, kopfüber, mit einer Eisenmaske und soll kastriert werden, was dann eben jener, den wir auf dem Weg dorthin kennengelernt haben, übernehmen soll. Kurz bevor es passiert, soll er aber stoppen, weil der Plan ist jetzt halt von Steven, ihn eben nicht zu kastrieren zu lassen, eben diese einmalige Schmerz, und dann stirbt er wahrscheinlich sogar noch kurz darauf, sondern ihn an eine an eine Mine zu verkaufen, damit er jeden Tag schuften muss bis zum Ende. Und das ist sein Plan, aber Django hat einiges von Schulz gelernt. Er ist jetzt bei einer Gruppe von Sklaventransporteuren wieder, wie am Anfang.
Richtig.
Aber mit sehr viel mehr Erfahrung. Und er schafft es, dem von Quentin Tarantino gespielten Sklaventransporteur aufzudrängen, dass auf Candyland es einen Schatz gibt von $12,000.
Ja.
Er ist dort gestern eingeritten mit seinem Kopfgeldpartner. Er war Freier und ihr Plan war es, wieder jemanden als Kopfgeld auszuliefern. Wieder drei. Und das könnten sie sich unter den Nagel reißen. Er würde ihnen zeigen, wer es ist, und er möchte nur $500 dafür. Und dafür hätten sie dann $11,500.
Ja.
Also etwas Großes. Und in seinen Satteltaschen hat er auch sogar noch, in seiner Kleidung hat er sogar noch den Steckbrief von den drei.
Nee, nicht von den drei. Das ist von seinem ersten Kopfgeld, was er eingetrieben hat.
Ja, er sagt ja, dass es die Brüder sind.
Ach so, ja.
Ja, genau. Weil das war am Anfang so, dass der Schulz gesagt hat,
die hebt man auf. Nee, es waren die Brüttelbrüder, es war der Vater mit seinem Kind. Das war der Steckbrief.
Okay. So. Er überzeugt sie und schafft es, dass er mitmachen darf, dass er aber auch mitschießen möchte. Und die Idee von dem einen ist, okay, gut, du hast ja noch das Gewehr, dann gib ihm doch deinen Pistolenhalfter,
ja.
Der sagt dann auch, sei vorsichtig, das ist erst frisch eingestellt und alles Mögliche. Gibt es ihm dann, sagt, wirklich gut eingestellt, und dann erschießt er sie einfach, eine nach dem anderen. Er schnappt sich das Pferd, sattelt es und lässt dann auch die Sklaven, die ihm sogar gedeckt haben und gesagt haben, ja, stimmt, wirklich, der ist da eingeritten, was ja auch tatsächlich war, haben sozusagen seine Geschichte auch noch bestätigt.
Ja.
Lässt er auch frei, wie eben am Anfang der Schulz auch die anderen frei hat laufen lassen. So. Jetzt hat er sich eine neue Montur geschnappt und macht erstmal wieder auf Vergeltung. Hat das Dynamit, die sie noch dabei hatten, auch mit dabei wieder. Ganz wichtig. Und er schießt erstmal auf dem Weg die eine oder andere, die in Baracken sind. Damit keine Leute von außen noch mal mit dazukommen. Derweil ist die Familie dabei,
Candy. Die er schießt, das waren die Jäger mit den Hunden.
Ja, aber die waren ja dann bestimmt auch dabei als Verstärkung, sobald es da losging.
Ja, glauben jetzt nicht, aber das waren halt die, wo dann da dann ja so zusammengefurschtelt haben.
Ja. Es macht auf jeden Fall Sinn. Nicht nur deswegen.
Ja.
Die anderen sind derweil bei der Beerdigung gewesen und kommen zurück. Er hat die erschossen, er hat Hildi befreit, die wartete bei außen und dann erschießt er einen nach dem anderen, außer den Steven. Lustig ist, wie er die Schwester erschießt, indem er sagt zu der einen Sklavin, sie soll sich von ihr verabschieden und dann schießt er und die fliegt halt komplett weit weg, was auch sehr lustig ist. Und dann meint er eben, dass es wirklich, er ist einer dieser 10.000, die so intelligent sind, ja, zu dem Steven, und dass er jetzt wirklich alles gesehen hat, weil er gesagt hat, er hat schon alles gesehen, was Farbige mal gemacht haben. Aber das hat er jetzt dann auch gesehen. Und Kniescheiben schießen gehört jetzt dann wieder zu. Und er schießt die Kniescheibe und allen möglichen noch ab. Und er zündet, bevor er geht. Und der Steven schreit und sich quält. Zündet er eben das Dynamit an, das er dort platziert hat. Und dann geht er raus. Das Haus explodiert. Er nimmt sich Hildi und sie reiten in den Sonnenaufgang, würde ich eher sagen, weil es ist ja Nacht.
Ja.
Genau.
Cool.
Fantastisch.
Yes, yes, genau. Dann kommen wir gleich zu unserem Lieblingsmoment.
Ich glaube, was mir auch bei der Besprechung sehr viel Spaß gemacht hat, war die Diskussion über die zu kleinen Augen.
Die Masken.
Die Masken, genau.
Okay. Ja,
wobei es sehr, sehr viele coole Momente gibt.
Ja, klar, natürlich. Aber bei mir ist es, glaube ich, jede einzelne Szene mit Leo DiCaprio, weil es für mich seine beste Rolle überhaupt
ist. Ich bin im Nachgang immer noch enttäuscht, dass er dafür nicht den Oscar gekriegt hat. Wenigstens als Nebendarsteller.
Ja gut, Nebendarsteller ist dann halt dann wieder Christoph Waltz, der es auch wieder überragend macht, aber
ja.
Ja, es ist für mich seine beste Rolle, hier gespielt hat, überhaupt. Also, ja.
Absolut, absolut.
Genau, Lieblingszitat.
So ziemlich jedes Wort aus Calvin Candys Mund war nur gequirlte Scheiße. Aber mit einem hatte er recht, ich bin der eine Nigger aus 10.000.
Bei mir war es Mr. Candy, normalerweise sagt man sich auf Wiedersehen. Aber da auf Wiedersehen den Wunsch zum Ausdruck bringt, sich wiederzusehen und ich keinesfalls wünsche, sie wiederzusehen, Sir, sage ich Ihnen Goodbye.
Ja.
Hang. Genau, gut. Bewertung. Nee, Kritik. Kritik. Was gibt es zu kritisieren?
Ich wüsste nicht was.
Okay.
Er hat eine wundervolle Länge. Er zeigt nicht nur einfach die Handlung, sondern auch vieles drumherum. Ich finde es immer nervig, wenn Filme darauf aufgebaut sind, dass sie einen Tag gehen oder zwei. Inhaltlich.
Okay.
Besonders dann, wenn sehr viel Charakterentwicklung mit drin ist. Weil ich mir sage, das ist absolut utopisch. Du veränderst dich nicht innerhalb eines Tages. Und das finde ich eben bei Filmen, die dann auch sich ein bisschen Zeit nehmen, inhaltlich, dann eben schön, dass dann eben auch Charakterentwicklung wirklich passieren kann. Und dann hast du immer wieder Sachen, die am Anfang passiert sind, dann passieren sie am Ende wieder. Es ist einfach sehr cool, wie es gebaut ist.
Ja. Die Momente zwischen Christoph Waltz und Morgan Freeman, wollte ich gerade sagen, und
Jamie Foxx
sind sehr cool. Auch die Szenen, wo sie dann sozusagen trainieren und für alles sich vorbereiten.
Ist aber auch nicht zu lang, finde ich. Einfach nur mal so.
Nee, aber es sind halt dann doch irgendwie fast 3 Stunden, wie der Film geht.
Ja.
Schneid 1-2 Sachen raus, keine Ahnung.
Ich konnte mich ans letzte Drittel nicht mehr erinnern. Ich dachte, dass jetzt, nachdem alles hops geht, es dann schon direkt ins Finale geht und war irritiert. Hey, was passiert denn jetzt noch die letzte halbe Stunde? Und dann kam das mit Quentin Tarantino und dem ganzen Zeug und dachte, ach ja, stimmt.
Ja.
Der kommt ja dann nochmal zurück. So geht es dann aus. Mhm. Weil ich dachte, dass es dann in diesem Kampf dann eher die Oberhand gewinnt und dachte mir, hey, es kann doch nicht sein, was ist da los?
Mhm.
Ja.
Aber
einfach ja, zu lange nicht mehr gesehen.
Ja, man merkt aber auch halt im letzten Fünftel, also nach dem Tod von den beiden, das ist halt einfach irgendwie...
Es fehlt was.
Der Faktor Schauspieler fehlt. Der Faktor, ich schaue mir jetzt diesen Film an wegen diesem Schauspieler. Der fehlt dann einfach in den letzten
Christoph Waltz trägt die 4/5 des Films
ja.
auf erhobenen Händen. Wo waren wir?
Drehbuch.
Drehbuch.
Habe ich auch eine 8.
9.
Schauspiel. Habe ich eine 9.
9.
Kamera.
9.
Habe ich eine 8. Ausstattung und Set und Make-up habe ich eine 8.
10.
Effekt der Stunts habe ich eine 7.
8.
Und Musik habe ich eine 9.
10.
Okay, dann kommst du auf 9,3, ich auf 8,1. Ich habe diesem Film, glaube ich, eine 8 gegeben. Note 8, ich glaube. Nee, sogar eine 9. Ja, stimmt, 9, ja. Genau, Fazit. Schlusswertung. Deine Meinung.
Eine ganz andere Art Western.
Mhm.
Modern, mhm. zeitlos. Kann man immer wieder anschauen.
Mhm. Es ist halt eine typische Mischung von Tarantino, Spannung, ja. Humor und viel zu überzeichnete Action-Momente.
Mhm.
Aber an sich ist es auch einfach ein klassischer Tarantino im Sinne von die Dialoge stehen im Vordergrund.
Ja.
Genau. Dann zu guter Letzt. Auf Amazon gibt es keine 1- oder 2-Sterne-Bewertungen.
Wirklich?
Mhm. Yes.
Wow. Was ist da los?
Aber trotzdem 3 von 5 Sterne, einer der schwächsten Tarantino-Filme. 8. Oktober 2013. Zu Olaf Schmidt schreibt das. Zunächst bin ich Fan von Quentins Werk. Freue mich auch immer, wenn er sich selbst in einer kleinen Rolle einbringt. Bin extra jetzt nicht ins Kino, habe auf die DVD gewartet und jetzt mal den perfekten Abend gefunden, ihn mir anzusehen. Ich würde enttäuscht.
Warte mal, stopp. Die Aussage. Ich bin extra nicht. Mal nicht ins Kino, sondern habe auf die DVD gewartet. Was ist denn das für eine Aussage?
Ja, die Zeit gab es auch.
Das ist wie, ich bin extra mal ins Steakhouse und habe mir den Mülltonnendeckel als Teller gleich mitgebracht. Hä?
Der Film wirkt wie ein Potpourri aus älteren Filmen, nur ohne deren Qualität. Der Soundtrack, wir ohne die stringente Klasse aus zum Beispiel Pulp Fiction oder Jackie Brown, ohne dass ich vorher Fan dieser Musik war. Ich wurde es. Die Gewalt wirkt billig und aufgesetzt. Hauptsache Blut spritzt albern. Erinnert an From Dusk to Dawn, passt aber hier nicht. Die große Schießerei in Candyland, bei der Django eingekesselt wird, erinnert an den Showdown im Haus der blauen Blätter, aber liebloser. Also, Kibbel. Die Täuschungen der Dialog von Christoph Waltz ist der Höhepunkt, aber auch wieder nur die schwere Version von Inglourious Basterds. Hat er recht. Die Bildqualität ist im Vergleich schwach, aus Erinnerung die schlechteste. Also ein Punkt innerhalb des Tarantino-Universums, aber immer noch besser als viele Nicht-Tarantino-Filme. Älteren schreibt herausragender Film, den man sich auch öfter ansehen kann und möchte. Er ist sehr lang, was der Stimmung und Spannung jedoch keinen Abbruch tut, sondern viel mehr dazu beiträgt, sich noch intensiver in die Charaktere und deren Intentionen hineinzuversetzen. Auch wenn man sich an einige Stellen gewünscht hätte, Tarantino hätte sich etwas kürzer gefasst. Hat er recht. Überhaupt vermisse ich ein wenig seine typische Handschrift. Nicht in vielen Szenen erkennt man den echten Tarantino. Die Altersfreigabe ist absolut gerechtfertigt. Es gibt sehr viele extrem grausame Szenen, die in ihn ihrer Wirkung nur noch beeindruckender werden, sobald man sich die Tatsache vor Augen führt, dass es tatsächlich so zuging. Der Regisseur mag es als notwendig empfunden haben, eben dies zu vermitteln, allerdings wäre ihm das mit Sicherheit auch mit weniger gelungen. Ein so schonungsloses Draufhalten der Kamera ist man wirklich nicht gewohnt, gerade von Tarantino, der bisher auch völlig ohne Blut verstanden hat, bildgewaltige Dramatik zu vermitteln. Trotzdem großartiger Film, muss man gesehen haben. Verstehe ich nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Der hat keinen Kill Bill gesehen.
Das glaube ich auch.
Fabian Menz, 5,5 Sterne. Das D ist stumm. 26. Mai 2013. Mit diesem Satz eröffnete der Trailer uns Zuschauern nun den neuen Film von Quentin Tarantino namens Django. Und ich bin zweifelsohne wieder einmal begeistert. Ich gebe zu, dass ich wirklich kein großer Fan von Quentin Tarantino bin, aber ich habe das Gefühl, dass seine Filme von Mal zu Mal besser werden. Eines vorweg, wer hier einen Western im alten Stil erwartet, der wird wohl völlig enttäuscht werden. Denn das ist Django beim besten Willen nicht. Auch der neue Film von Tarantino kreuzt wieder einmal gekonnt sämtliches Genres mit atemberaubenden Schauspielern, die ihre Sache hervorragend machen, sei es nur Jamie Foxx als Django, Samuel L. Jackson als alter, aufbrausender und nördlicher Berater von Candy, Leonardo DiCaprio oder allen voran Christoph Waltz als Kopfgeldjäger Dr. King Schulz. Wer dachte, schauspielerisch hätte sich Christoph Waltz in Inglourious Basterds schon verausgabt, der irrt gewaltig. Was Fan des Regisseurs diesen Film zumindest einmal angesehen haben und sich definitiv... Nee, warte mal, was? Also geht ja oben weiter. Ah, nee, oh. Aha, ich habe mich verlesen.
Das heißt, irgendwas kommt bei, eigentlich beim anderen und zum anderen.
Ja, genau, also das mit dem Blut, das war bei dem jetzt.
Ah.
Und der Älterin schreibt hier, genau, ah. Ah, ja, okay. Mhm. Großartig, aber mit Mängeln, ja. Urteilenden spielt seine Rolle mit gekonnter Coolness. Sein Mentor Dr. Schulz, Christoph Waltz, ein deutscher Kopfgeldjäger, der sich als Zahnarzt ausgibt, stellt sich als eine der unvergesslichsten Filmfiguren heraus. Mit einem manzigen Wortwitz und einer lässigen Brillanz beflügelt er jede Minute des Films, auch Leo DiCaprio ganz ungewohnt in der fiesen Rolle des Großgrundbesitzers Calvin Candy.
Ja.
Spielt großartig. Besonders während seinem Vortrag über Rassenlehre hätte man ihm am liebsten selbst den Kopf abgehackt, um zu beweisen, dass ihm die Schädelkerben für menschliches Mitgefühl fehlen. Hervorragend auch Samuel L. Jackson als rassistischer schwarzer Butler. Allein sein Blick als die Neuankömmlinge in Candyland auftauchen, beweist, dass er zu den hochgradigen Darstellern gehört. Trotz aller Genialität fällt der Film mit 2,5 Stunden Spielzeit etwas zu lang aus, ja. Das Ende erscheint zu breit ausgewälzt und man gewinnt den Eindruck, Tarantino müsse den Erwartungen mancher Zuschauer nach wilden Schießereien samt Blutfontänen nachgeben. Viel eindrucksvoller empfand ich die messerscharfen Dialogszenen, in denen viel mehr Funken sprühten, als es rauchende Colts je könnten. Genau. So, und jetzt hier. Genau, Inglourious Basterds schon verausgabt, der irrt gewaltig, was, jetzt kommen wir zu dem, was er eigentlich will, was herausragender Film, den man sich auch öfter ansehen kann und möchte. Er ist sehr lang, was der Stimmung von Spannung jedoch keinen Abbruch tut, sondern vielmehr dazu beiträgt, sich noch intensiver in die Charaktere und deren Intentionen hineinzuversetzen. Auch wenn man sich an einigen Stellen gewünscht hätte, Tarantino hätte sich etwas kürzer gefasst. Überhaupt vermisse ich ein wenig seine typische Handschrift, nicht in vielen Szenen erkennt man den echten Tarantino. Die Altersfreigabe ist absolut gerechtfertigt. Es gibt sehr viele extreme, grausame Szenen, die in ihrer Wirkung noch, nur noch bedrückender werden, sobald man sich die Tatsache vor Augen führt, dass es tatsächlich so zuging. Der Regisseur, jetzt kommt, mag es notwendig empfunden haben, eben dies zu vermitteln. Allerdings wäre ihm das mit Sicherheit auch mit weniger Blut gelungen. Ein so schonungsloses Draufhalten der Kamera ist man wirklich nicht gewohnt. Gerade von Tarantino, der bisher auch völlig ohne Blut verstanden hat, bildgewaltige Dramatik zu vermitteln.
Und da kommen wir wieder zu Kill Bill.
Genau.
Oder, Death Proof. Also,
ja.
Ich habe das Gefühl, sie haben nur Pulp Fiction gesehen, sehen das als das einzige Quentin Tarantino-mäßige.
Ja. Naja, das ist so...
Also die Aussage schon zu sagen, man erkennt nicht die Handschrift von Quentin Tarantino in dem Film, finde ich sehr fragwürdig, weil er hat ihn ja gemacht.
Naja.
So. Und er steht ja auch dahinter, wie er das gemacht hat. So.
Das ist halt aber so, wenn man zum Beispiel bei Christopher Nolan hat und jetzt nur Dark Knight kennt und dann plötzlich kommt, schaust du dir Memento an und denkst dir, okay, ist irgendwie was komplett anderes. Habe ich jetzt so nicht erwartet? Verstehst du?
Ja, aber deswegen macht er ja so verschiedene Filme, weil er nicht immer nur das eine machen will.
Ja, richtig.
Aber trotzdem hat er ja einen gewissen Stil, der er immer wieder hat.
Ja.
Lange Anfangsszenen, Schwenker, einfach mal stillhalten plötzlich.
Mhm.
bei, gerade wenn es spannend wird, noch mal eine kurze Pause einlegen, um dann richtig drauf zu gehen und dann auf die Vollen.
Ja.
Ja.
Hm. Genau. Genau, das war unsere Besprechung zu Django Unchained, dem drittletzten Film. Letzte Woche kommen wir zum vorletzten Film. Bewertet uns, schreibt uns, folgt uns, kommentiert uns.
Auf jeden Fall. Herzchen rot machen.
Genau, und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt:
Super Streaming Brothers.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.